kurz, sag mal, worauf kommst du denn eigentlich rum? Ich hab, das ist doch keine Popcorn da. Was sind das?
Hey. Au, au. Ja, ich bin hier meine Nägel am Kauen. Ich hatte hier meinen Werkzeugkasten. Ich wollte ein bisschen was für meinen Eisenhaushalt tun. Soll ja gut für die Blutbildung sein, ne?
Da nimmst du dir irgendwie diese Breitkopfnägel da. Also
Mammutnägel.
Gott, da bin ich ein bisschen ein harter Typ. Da sind wir ja schon beim Thema. Ne? Heute geht es nämlich ums Thema Eisen.
Cool.
Ja? Nicht um Eisenherz, sondern um den Eisenstoffwechsel insbesondere. Ja? Also was passiert eigentlich, wozu brauche ich eigentlich Eisen? Das ist ja mal so die beste aller Fragen. Moritz, wozu brauche ich Eisen?
Ja, super spannend. Also krass, ne? Dass wir eine ganze Folge zu einem einzigen Spurenelement im Grunde machen. Aber Eisen ist ja, muss man sagen, für uns das zentrale Spurenelement schlechthin, das Metall schlechthin, das eine riesige Rolle spielt, vor allem bei der Blutbildung. Hämoglobin, jeder erinnert sich dran, die Häm-Gruppe enthält Eisen als Sauerstofftransporteur. Aber Eisen spielt natürlich auch noch bei ganz vielen anderen Prozessen eine Rolle. Im Myoglobin ist es vertreten, das heißt in dem Äquivalent der Muskulatur. Und das Immunsystem braucht Eisen, die Schilddrüse braucht Eisen und viele andere Organe auch. Ohne Eisen.
Mitochondrien brauchen Eisen. Ne?
Absolut.
Brauchst du auch, ne?
Keine Energie ohne Eisen.
Eisen ist ja, wenn ich jetzt mal aus der chemischen Perspektive rangehe, ne, das ist ja so ein Metall. Ne?
Genau.
Und wie so alle Metalle kann das auch ionisieren. Und wenn wir jetzt über Eisen reden, reden wir ja nicht über Eisen in der metallischen Form, ne, also die Nägel oder so, sondern wir reden über Eisenionen.
Ja,
ne? Da
genau,
glaube ich, mal vorab schieben, ne? Weil das ist natürlich nicht dasselbe. Also Eisen in ionisierter Form, das heißt, es hat auch eine Ladung. Und da müssen wir, glaube ich, gleich mal zwei Sachen unterscheiden. Ne? Also es gibt, wenn man Eisen redet, es gibt zwei Formen von Eisen im Wesentlichen. Ne?
Genau, richtig. Also wir haben letztendlich zwei Ionenformen, ne, die es gibt, und wir haben sozusagen das 3- und das 2-wertige Ion, ne, also Fe3+ und Fe2+, die so in unserem Körper die Hauptrolle spielen. Ne. Das sollte man schon wissen, dass es eben als Ion in der Regel für uns die Hauptrolle spielt. Aber wenn es als freies Ion vorliegt, vielleicht mal als direkter Vorgriff, gar nicht mal so untoxisch. Ne.
Genau, ne? Also Ionen, Kation genauer gesagt, weil es
genau
positiv geladen
positiv
ist. Ne? Also kann dadurch natürlich auch, und deswegen ist Eisen auch eigentlich so wichtig, wenn man es mal so ganz blöde runterbricht, ne? Kann dadurch halt auch negativ geladene Teilchen ganz gut an sich binden. Ist also ein wichtiger Transporter. Ja, gerade wenn es beispielsweise um Sauerstofftransport geht oder Sauerstoffaufnahme geht, wie im Muskel, oder auch wenn es ja um Elektronentransport geht, wie Mitochondrium, dann kommt Eisen ins Spiel.
Ja,
also Eisen deswegen wichtiger chemischer Grundstoff sozusagen. Jetzt hast du schon gesagt, Eisen ist eigentlich ein Gift. Ne? So, also wenn ich jetzt mal hinnehmen würde, würde so mal so einen halben Schwung Eisenionen, ne, so, also in reinster Form, also ungebunden in deine Adern jubeln.
Oh.
Ja. Was würde denn da passieren, ey?
Ja, es ist halt letztendlich toxisch, ne? Im Grunde kann das zu Entzündungsreaktionen führen. Natürlich versucht der Körper gegen so eine Noxe oder Toxe, also so gegenüber ein freies Ion, entsprechend auch zu reagieren, das wegzubinden. Und das macht natürlich Entzündungsreaktionen, kann aber auch direkt gewebeschädigend, gewebereizend wirken. Also gerade wenn wir jetzt über das Gefäßsystem sprechen, kann das, ne, theoretisch zu Situationen führen, die bis hin zu einer Gefäßentzündung führen, kann aber auch zur Hämolyse führen, also sprich zum Untergang von Blutzellen. Deshalb ist freies Eisen, sag ich mal, in der Medizin eben nichts, was wir wirklich auch anwenden, ne, sondern wir nutzen das immer in irgendeiner gebundenen Form. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu.
Genau, es ist immer sehr reaktiv, ne? Das ist das Problem. Es ist reaktiv, was gut ist, deswegen braucht es der Körper auch, aber wenn ich es in freier Form, also ungezügelter Form habe, also freie Radikale,
genau,
ja, dann kann das Ding irgendwie andere Proteine angreifen beispielsweise und kaputt machen. Deswegen muss Eisen im Körper immer gut verpackt sein.
So ist es.
Ja, und da kommen wir auf eine ganz interessante Sache. Das fängt ja an, also Eisen muss ich ja erstmal aufnehmen. Wo kriege ich Eisen her? Sag mal, wo kriege ich Eisen her? Wo ist das? Also Baumarkt hast du ja schon ausgeschlossen. Das funktioniert nicht. Also wo ist denn Eisen drin? In welchen Lebensmitteln?
Ja, jetzt könnte ich ja sagen, ne, in der Eisentablette, die ich Ihnen verschrieben habe, als guter Hausarzt. Aber gut, dass du es fragst. Wir wollen natürlich auf die auch ernährungsmedizinische Bedeutung des Eisens hin. Und ja, Eisen ist in wirklich vielen Lebensmitteln auch enthalten als wichtiger Bestandteil. Ist ja logisch, ne? Einige Lebewesen brauchen das Eisen ja auch selber für ihre Bioaktivität. Und ich sag mal, der Klassiker ist natürlich das Muskelfleisch, was wir verzehren, um mal ganz oben anzufangen. Das heißt, kontrahierenden Muskeln des Tieres, also vor allem in rotem Fleisch, ne? Da ist eine Menge Eisen drin. Also sprich aus einem guten alten Kotelett, im Steak, im Filet, da haben wir Eisen drin. Wir haben aber natürlich auch in Fisch gewisse Mengen Eisen drin. Also alles, was sich bewegt und zuckt und Stoffwechsel betreibt, enthält Eisen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch sehr viele pflanzliche Lebensmittel, muss man sagen, die Eisen enthalten und die auch tatsächlich da natürlich für den Menschen eine wichtige Rolle spielen. Alles, was so rot gefärbt ist, und zwar jetzt nicht von der Industrie, sondern von Natur aus, enthält relativ viel Eisen, weil das eben auch diesen rot färbenden Effekt macht. Nochmal sowas wie rote Beete beispielsweise. Dann haben wir aber auch Samen und Kerne, Kürbiskerne, Nüsse, Hülsenfrüchte. Sesam enthält recht viel Eisen, Haferflocken. Also man kann sich schon mit einer breiten Ernährung seinen Eisenbedarf relativ gut decken.
Aber man muss dranbleiben.
Ah, ne? Absolut, ja. Ist ein Marathon.
Man muss dranbleiben, ne? weil Eisen ist ein essentielles Spurenelement. Das heißt also, ich brauche es unbedingt. Ich kann nicht darauf verzichten und muss halt auch gucken, dass ich mir das regelmäßig reinschaufle. Und zwar halt auch dann in ansprechender und ausreichender Menge. Denn dummerweise, wir verlieren das Zeug auch. Ne?
Also ja, absolut, ja.
Das Eisen, was ich jetzt sozusagen, ich kann das nicht wie irgendwie die Baumarktnägel schön Werkzeugkasten legen und da bleibt es dann irgendwie für den Rest meines Lebens ja. unbenutzt, sondern Eisen wird ständig auch irgendwie, geht verloren aus dem Körper. Und ja, wie entsteht Eisenverlust? Also warum muss ich das nachschaufeln im Prinzip?
Ja, hier ein kleiner Geschlechtsvergleich. Da ist ganz oben natürlich zu nennen, Hauptverlustmöglichkeit für Eisen ist und bleibt die Blutung. Das heißt Verlust von Hämoglobin. Und da sind natürlich die Personengruppen, die menstruieren, das heißt, die eine Regelblutung haben, etwas gefährdeter. Das heißt, die haben natürlich einen relativ großen Eisenverlust. Man schätzt übrigens, dass das so 15 bis 40 Milligramm sind, die so verloren gehen pro Menstruationszyklus. Andere chronische Blutungen können das Ganze machen. Wenn man jetzt irgendwie
Ich bin Boomer, deswegen kann ich jetzt so ein bisschen hier aus der Woken-Fraktion ausführen. Du redest jetzt über Frauen.
Ey, du hast recht. Nennen wir sie einfach beim Namen. Ja, genau, das Frauen
ist, das klingt so ein bisschen
mit Zyklus.
Menstruierende Personengruppe. Sorry,
das war schon.
Hat der Wokismus bei dir aber schwer zugeschlagen.
Das war schon sehr schonend ausgedrückt. Ja, aber Frauen, aber
lassen
die
es mal.
Eine
also
Regelblutung
Frauen
haben
da einen kleinen Nachteil, ja. Sorry, Ladies. Also durch die Menstruation verliert ihr halt regelmäßig Eisen. Und das ist auch gar nicht so wenig, ne? Also ich habe es gerade mal nachgeguckt. Bei normalen Menstruationen, also jetzt nicht bei verstärkter Regelblutung, das gibt es ja auch. Ist es so zwischen 15 und 35 Milligramm.
Absolut.
Klingt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber einmal im Monat geht das Zeug halt auch raus. Ja, und bei der
so
Geburt
ist es
noch schlimmer.
Ja.
Na, durch den Blutverlust bei der Geburt verliert man etwa 150 bis 200 Milligramm Eisen. Auch ein Grund dafür, warum man um die Geburt rum auch bei der Eisensubstitution dranbleiben muss.
Definitiv. Ja. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch so einen Mikroverlust auf Ebene der Regeneration von Zellen. Also ich sag mal Haut, Haare, die sogenannte Desquamation. Ne? Das heißt immer, wenn sozusagen Epithelien regeneriert werden, geht auch ein bisschen was an Eisen verloren. Das sind aber jetzt keine großen Mengen, muss man sagen. Und ja, ansonsten, klar, Blutungen, die aber eher jetzt krankhaften Wert haben, können auch zu Eisenverlust führen.
Genau, denn normalerweise geht der Körper nun recht sparsam darum um. Also beispielsweise das Eisen, das im Hämoglobin, also im roten Blutfarbstoff drin ist, das wird nicht einfach weggeschmissen, also ausgepinkelt oder ausgekackt, sondern nein, da macht die Milz sich wirklich die Mühe, ne, die Erythrozyten, also die roten Blutkörperchen, da wirklich abzubauen und das Eisen, das da drin ist in dem Hämoglobin, dann auch sorgsam zu recyceln. Ja? Also da ist der Körper richtig vorbildlich, was jetzt die nachhaltige Energiewirtschaft anbelangt sozusagen.
Ja,
ja, da macht er einige Verrenkungen, um das Eisen an Bord zu halten. Denn, naja gut, wir kommen aus einer Zeit, wo jetzt Eisen nicht an jeder, eine Eisentablette
Exakt.
Nicht an jeder Straßenecke zu kaufen war. Und darauf hat sich der Körper natürlich im Rahmen der Evolution eingerichtet. Jetzt haben wir eben gesagt, so toxisch ist Eisen in seiner normalen Form und deswegen muss der Körper das sozusagen die ganze Zeit verpackt rumreichen. Jetzt gucken wir uns das Ganze doch mal an. Also wenn jetzt, also ich schluck jetzt mal Eisen, ja, eine Tablette oder meinetwegen esse ich auch ein ordentliches Philly-Steak. Und was passiert jetzt mit dem Eisen? Wo wird das Eisen eigentlich aufgenommen?
Ja, ist eine sehr spannende Frage, weil das wissen vielleicht viele nicht. Es wird gar nicht so super viel aufgenommen von der komplett verzehrten Eisenmenge. Das sollte man wissen. Die Resorptionsquote, die liegt irgendwo so im Bereich zwischen 5, 12, 20%. Kann immer gesteigert werden bei Blutverlust. Aber ein Großteil des Eisens verbleibt tatsächlich erstmal im Darm. Und der Hauptort der Resorption, wer hätte es gedacht, wir haben schon oft darüber gesprochen, der ist das Duodenum, ne? Also der Zwölffingerdarm, in dem praktisch ganz spezielle Eisentransporter ihren Job machen.
Genau, ne? Denn die werden jetzt quasi von speziellen DMT-Transportern, DMT-1-Transporter ist das Ding, ja?
Jawohl.
Aufgenommen. Also gleich sozusagen abgefangen. Also es werden jetzt nicht irgendwie Ionen da in die Darmzelle gepumpt, weil das wäre das Ende der Darmzelle.
Genau.
Sondern die werden gleich in der Form sozusagen in so eine Proteinverpackung reingesetzt, ja. Und diese Proteinverpackung, also diese Eiweißverpackungen des Eisens, das ist jetzt so ein Prinzip, das eigentlich ja konsequent durchgezogen wird, ne? Also es gibt eigentlich im Körper dann kein freies Eisenion mehr, sondern nur noch Eisen in Proteinverpackung, also wirklich
ja, Proteinverpackung.
Verpackungswahnsinn, den der Körper da betreibt. Einfach weil das Zeug so toxisch ist, wird das jetzt also sozusagen von einer Verpackung in die nächste Verpackung weitergegeben, ne? Also gut, jetzt wird das von den Enterozyten, das sind diese kleinen Zellen der Duodenalschleimhaut, aufgenommen über diesen komischen DMT1-Transporter. Und jetzt in der Zelle wird das Zeug gleich wieder umverpackt.
Genau, richtig. Das ist also wirklich faszinierend. Das ist also recht komplex. Es gibt ja einen Grund, warum wir jetzt auch so ausführlich über die Eisenresorption sprechen müssen, weil es eben nicht so ist wie bei vielen anderen Stoffen. Und wir haben eben ein paar Proteine. Ich nenne jetzt mal so das erste. Das ist das Ferroportin. Na, hast du schon mal gehört, den Begriff?
Ja, da steht Port drin, ne? Das pumpt das Zeug, glaube ich, aus der Mucosa-Zelle wieder raus. Ne?
Genau.
Also der Transporter richtig, ja. Ist auf der Darmseite, ne? Der pumpt es rein, ne? Und aus der Zelle raus wird es dann wieder über ein anderes Transportprotein gepumpt, also schon wieder gebunden an Protein und der gelangt dadurch ins Blut. Aber da wird es natürlich auch nicht frei rumschwirren. Sondern jetzt wird es interessant, weil da gibt es eine ganze Menge Laborwerte, die kann man jawohl irgendwie sich merken. Ja? Wird es an ein Protein gebunden? Also musst du unbedingt erwähnen, wo ist das Eisen im Blut? Wo kommt das drin vor?
Genau, also ganz wichtig, im Blut gibt es zwei wichtige Proteine, die man unbedingt kennen sollte. Das ist einmal das Transferrin. Transferrin, ne, der Name sagt, das ist also ein vorübergehender Transporteur des Eisens, und wir haben das Ferritin. Also das sind die zwei wichtigsten Proteine, die man da kennen sollte. Man kann sich so vorstellen, das Transferrin ist praktisch der Bedarfsshuttle für das Eisen oder für die Eisenionen. Das bedeutet im Grunde, dieses Transferrin zirkuliert ständig zwischen den Organsystemen, insbesondere natürlich Resorptionsort, Leber und den Orten, die es brauchen, hin und her. Und
das ist der LKW, ne, sozusagen.
Genau,
der Eisen-LKW
ja,
ist genau, das Eisen Transferrin.
Ja, ja, genau. Perfekt beschrieben. Und da schwankt dann entsprechend natürlich auch immer die entsprechende Bindungskapazität vom Eisen. Sprechen wir noch drüber, über die Laborwerte. Und wir haben aber auch ganz wichtig das Ferritin. Das Ferritin ist auf der einen Seite eben das sogenannte Speichereisen. Das heißt, da sind einfach gewisse Mengen Eisen an ein großes Protein gebunden. Ganz wichtig zu wissen, aber auch für alle Kliniker, Ferritin ist auch ein sogenanntes akute Phase- oder Entzündungsprotein und kann gerne mal ganz unabhängig vom Eisen ansteigen oder abfallen, wenn es zu Infekten kommt.
Mal ganz vereinfacht gesprochen, Ferritin ist sozusagen das Regal fürs
genau,
Eisen.
Genau, ne? Du hast
der,
es perfekt,
Zelle,
du alter Logistiker.
Ne? Kommt genau, als Logistiker merkt, Dr. Shop Logistiker, das
ja,
prägt
total,
dich.
Total, das
ja?
prägt dich, das höre ich
ja
raus.
Das Bandenwerbung, jetzt kriege ich gleich einen auf den Deckel. Ja. Also das ist auf jeden Fall so die Aufgabe, die basale Aufgabe, ne, des Ferritins. Ne? Also das Speichereisen, vor allem halt auch intrazellulär, kommt aber auch als Serumferritin vor. Da kommen wir gleich noch zu. So,
jawohl,
also wenn ich
genau.
das jetzt in der Zelle habe, in welchen Zellen wird das denn vorzugsweise gespeichert, das Zeug? Also nicht in allen Zellen, ne?
Ja, genau. Also wir haben natürlich Zellen, die vor allem Eisen brauchen. Meinst du die Zellen jetzt oder die Gewebe? Weil ich meine, wir haben ja viele Gewebe mit ihren Zellen, wie zum Beispiel das Knochenmark, wo natürlich
genau,
größere Mengen...
Die ganzen genau. hämatopoetischen
Stammzellen,
da wird das
genau.
natürlich ein größerer Runde gebraucht, die Leberzellen, generell natürlich aber auch in Zellen, die eine wichtige Rolle im Energiestoffwechsel spielen, Muskelzellen natürlich auch.
Absolut.
Ja, also überall da werden halt größere Eisenmengen gebraucht und da ist halt auch Transferrin in den Zellen drin, das Eisen quasi erstmal zu speichern und dann aus dem Speichereisen dann in die jeweiligen Zielproteine, wie beispielsweise Myoglobin oder Hämoglobin, dann halt einzubauen. Also das heißt, wir haben wirklich eine geschlossene Transportkette. Freies Eisen kommt in diesem ganzen Bereich überhaupt nicht vor. Und eine Sache haben wir noch vergessen, denn in welcher Form kann der Körper Eisen nutzen? Wir hatten eben gesagt, es gibt zweiwertiges und dreiwertiges Eisen. Was ist jetzt für die Nutzung in den Proteinen sozusagen das entscheidende Eisen?
Also
in welcher Form wird das gewonnen?
Genau, also wir haben für die Resorption ist ganz wichtig, wird das zweiwertige Eisen vor allem besser aufgenommen. Das ist ganz wichtig zu wissen. Am Ende wird es aber in vielen Enzymsystemen eben wieder auch zu dreiwertigem Eisen umgewandelt. Das ist ein bisschen schwer, sich da festzulegen, welches jetzt das wirklich Wichtigere ist. Für die Resorption und die Verfügbarkeit ist aber das zweiwertige Eisen eben das Wichtigere.
Genau, und mit dem an Transferin beispielsweise, also am LKW liegt es dann als dreiwertiges Eisen vor, ja. Also es wird da tatsächlich nochmal so ein bisschen hin und her oxidiert oder reduziert, wie auch immer. Müsste ich jetzt mal im Chemielexikon kramen, um halt die richtige, um halt die richtige Wertigkeit des Eisens dann halt zu erreichen. Ja, gut, jetzt haben wir also den Transport so ein bisschen beschrieben. Jetzt gibt es natürlich auch Eisenmangel.
Ja, total.
Das ist, kommt gar nicht mal so selten vor. Ne? Ist also eine breite Nummer, also eine Sache, die man sehr, sehr häufig, jetzt natürlich auch so ein bisschen durch unsere veränderten Ernährungsgewohnheiten, muss man sagen. Ich meine, ich möchte jetzt hier niemanden bashen, aber Leute, die sich natürlich zum Beispiel rein vegetarisch oder auch vegan ernähren, die haben natürlich ein bisschen kleinere Eisenquelle als derjenige, der mit gesunder Mischkost da unterwegs ist. Also muss man da immer gucken. Da kann es natürlich bei einer rein vegetarischen Ernährung, wenn man dann auch die falsche Ernährungszusammensetzung dann hat, auch leichter zu einem Eisenmangel kommen, gerade wenn man dann halt auch noch leichte Eisenverluste hat oder als Frau dann halt auch regelmäßig durch die Menstruation Eisen verliert. Wenn ich jetzt so einen Eisenmangel habe, was passiert denn eigentlich? Falle ich denn gleich tot um oder habe ich noch eine Gnadenfrist?
Ja, du hast eine Gnadenfrist und deshalb würde ich aus meiner ärztlichen Sicht auch klar sagen, ich sehe sehr viele Patientinnen, vor allem mit Eisenmangel, die über so typische Symptome klagen, die natürlich auch mit dem Mangel an der Eisenfunktion zusammenhängen. Und das ist natürlich ein nicht adäquat funktionierender Energiestoffwechsel, Müdigkeit beispielsweise, Konzentrationsschwäche. Dann haben wir aber natürlich auch die klassische Anämie als schwerste Form. Das heißt, wenn wirklich so wenig Eisen da ist, dass es zu einer Blutarmut kommt, Blässe, Kopfschmerzen, Tachykardie, also Herzrasen, auch da Abgeschlagenheit, Erschöpfungssyndrome. Und wir haben natürlich auch viele Symptome, die mit Gewebsregeneration zu tun haben. Der Klassiker ganz weit vorneweg, Haarausfall, schlechte Hautqualität,
Ragaden, ne? Also Mundwinkelragaden, Einrisse
genau,
da, ne?
Richtig.
Also ein Klassiker, ja, ne?
Brüchige Nägel, schlechte
Juckreiz,
ne?
durch eine veränderte Deskamation, ja. Ne? Also eine ganze Menge Zeugs, Konzentrationsschwäche und so weiter und so fort. Also es gibt da einiges. Ja, und wenn es halt hart auf hart kommt, kann ich auch eine richtige Eisenmangelanämie haben. Ne? Also
absolut,
dann wird
ja.
es richtig, dann ja. wird es richtig sozusagen krass. Wenn ich jetzt eine Eisenmangelanämie habe, das nochmal so als vielleicht als ultimate Erkrankung des Eisenmangels, was passiert dann mit mir? Welche Symptome kann ich dann beobachten?
Genau, also die Anämie als Blutarmut, das heißt Fehlen von Hämoglobin, ne, führt letztendlich ja zu einem verminderten Sauerstofftransport zu den Geweben. Das heißt, das wäre die schlimmste Form, dass es einfach zu einer chronischen Hypoxie kommt und einfach nicht genug Sauerstoff in den Gewebe ankommt, um es mal auf den Punkt zu bringen. Ne, die Blässe, die Müdigkeit, die Erschöpfung, die Herzfrequenz geht hoch, der Blutdruck ist niedrig, dann haben wir Erschöpfungszustände. Und das sind so die typischen Symptome, die bei einer wirklich manifesten Anämie sich präsentieren. Auf den Punkt gebracht, die Leute sind einfach schlapp, müde und erschlagen.
Genau, und die Leute, die werden gleich tachykard, ne, bei den geringsten Belastungen. Ne, also wenn die mal loslaufen oder so, geht der Puls dann gleich auf 180 sozusagen, weil halt der Sauerstofftransport beeinträchtigt ist und dadurch der Körper mehr schaufeln muss, um halt mit der Restmenge Bluts, die er hat, dann halt auch die nötige, ja, Sauerstoffversorgung zu erzielen. Gut, also Eisenmangelanämie will man nicht haben. So, okay, Eisenmangel will man auch nicht haben. Symptome haben wir darüber geredet. Was kann ich jetzt therapeutisch machen? Also kann man das heilen? Kann man dagegen was unternehmen? Oder muss ich jetzt 30 Tonnen Brokkoli oder Nüsse essen? Ja. Oder mir so ein ganzes Philly-Steak reinziehen, um dem Eisenmangel sozusagen Paroli zu bieten? Oder was gibt es da an medizinischen Möglichkeiten.
Genau, also wir sind natürlich Ursachenmediziner, ne? Das heißt, wenn wir denn mit Laborchemie und klinischer Symptomatik definiert haben, dass wir einen Eisenmangel haben, dann sollten wir natürlich zuallererst mal auf die Ursachensuche gehen und uns überlegen, gibt es irgendeinen Grund dafür, dass vermehrt Eisen verloren geht oder eine Resorptionsstörung vorliegt? Es gibt ja ganz viele Gründe dafür, zum Beispiel angefangen mit Erkrankungen im Magen-Darm-Trakt, chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die Zöliakie, wo das Eisen gar nicht erst aufgenommen wird, bis hin zu den Ernährungsformen, Veganismus eben schon genannt, aber auch Blutungen, die müssen natürlich abgeklärt werden, weil, ich sag mal, nur auffüllen und nachgießen funktioniert natürlich nur so gut, wie auch der Output ist. Und wenn wir die Ursache behoben haben oder zumindest wissen, wo es herkommt, dann können wir parallel, wird natürlich idealerweise schon parallel gemacht, Eisen substituieren ganz gezielt. Und das kann man auf ganz verschiedene Art und Weisen machen. Der Standardweg wäre natürlich erstmal, sich im hausärztlichen Setting die Zeit nehmen und den Menschen erklären, welche Lebensmittel denn eisenhaltig sind und dass er zum Beispiel Fleisch oder Lebensmittel, die Eisen enthalten, auch mit Vitamin C kombiniert. Das ist ja so ein kleiner Geheimtipp unter Ernährungsmedizinern, weil eben eine Überführung in die zweiwertige Form geschieht, was die Resorptionsfähigkeit wieder erhöht. Wenn das alles nicht hilft, dann greifen wir zu oralen Eisenpräparaten, die den Speicher ganz gezielt auffüllen.
Genau, du hast jetzt eben gesagt, okay, müssen die Leute sich schon ein bisschen genauer angucken, ne? Vor allem so ein bisschen Differentialdiagnostik machen, ne? Weil so ein Eisenmangel, das kann natürlich tausend Ursachen haben.
Ja, absolut,
ne? Also wir hatten ja gesagt, Blutungen. Und es gibt dann natürlich auch vor allem okkulte Blutungen, ne? Also gerade Magen-Darm-Blutungen, die dann so einen Eisenmangel verursachen kommen. Das heißt, man merkt da gar nicht, dass da Eisen verloren geht, weil so kleine Mikroblutungen beispielsweise im Gastrointestinaltrakt, also Magen-Darm-Trakt sind, die ständig halt dann zu einem Blutverlust führen. Das heißt, man muss sich schon die Mühe machen, da genau hinzugucken, was ist denn jetzt die Ursache, da einfach nur nachschauen. Wäre da ein bisschen kurz gegriffen. Also erstmal schauen, was ist jetzt eigentlich die Ursache des Eisenmangels. Wir haben jetzt schon so ein bisschen mit der Therapie vorgelegt, aber mir ist gerade aufgefallen, so ein bisschen Diagnostik.
Das machen wir noch. Müssen wir darüber sprechen. Da müssen wir jetzt nochmal reingrätschen.
Ja? Also bevor wir jetzt therapeutisch anfangen, so, wir haben Verdacht auf Eisenmangel, da würde ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen Blut abnehmen. Klingt zwar jetzt ein bisschen absurd, hat ein bisschen Eisenmangel, jetzt nehme ich auch noch Blut ab, lässt sich aber nicht anders machen. Ja? Welche Laborparameter, also welche Laborwerte prüfe ich dann bei einem Eisenmangel? Also wie stelle ich einen Eisenmangel labormedizinisch fest?
Jawohl, da triffst du genau ins Schwarze bei mir, weil das wirklich echt eine meiner Lieblingstätigkeiten ist, den Eisenmangel laborchemisch zu detektieren. Und das Allerwichtigste ist natürlich die Kombination aus einem Blutbild. Da reicht im Grunde erstmal ein kleines Blutbild mit vor allem Blick auf die Erythrozytenmorphologie. Schauen uns die Größe und auch die Beladung der Erythrozyten mit Hämoglobin an. Sprechen wir gleich nochmal ganz kurz drüber, was das bedeutet. Dann sind aber eben ganz wichtig die ergänzenden Werte, das Serumferritin als Speichereisenwert. Dann haben wir die Transferrinsättigung als Marker der Ausschöpfung des Eisens. Und wir haben auch noch, wichtig zu wissen, den löslichen Transferinrezeptor, der auch noch gute Auskunft darüber gibt, ob eben vermehrt Eisen mobilisiert wird, ob eben schon entsprechende Gegenregulationsmaßnahmen eingeleitet wurden. Ganz wichtig zu wissen übrigens, damit schließe ich noch eben ab hier. Frank, jetzt musst du den Monolog kurz aushalten.
Ja, kein Problem, du. Ich bin gewohnt, dass ich einen Podcast mit dir mache, die ganze Zeit mit gefalteten Händen im Schoß hier rumsitze. Und nur am Mikrofon kratze verlegen.
Solange dein Hämoglobin noch gut gefaltet ist, ist alles gut. Das Serumeisen, das ist ganz wichtig. Das reine Serumeisen hat für diese Diagnostik keine Relevanz, wird gerne irrtümlich immer mal dafür noch verwendet. Ja, also das bitte streichen aus dem Eisenmangel-Diagnostikpfad.
Genau, weil wir festgestellt haben, Eisen fliegt gar nicht so solo quasi im Blutstrom rum. Ne? Also das Serumferritin, wenn ich einen Eisenmangel habe, was passiert denn damit? Also dieses
Speicher. Es wird weniger, es sinkt ab. Ne? Und leider, da jetzt kleiner Kritik an der ganzen Labormedizin, gerade die Referenzwerte, die so rausgegeben werden für gewisse Bevölkerungsgruppen, die reichen mittlerweile sehr, sehr weit nach unten. Das heißt, wir haben oft noch bei sehr niedrigen Ferritinwerten Werte, die immer noch besagen, dass eine Referenzgruppe hier Normalwerte aufweist. Wir sprechen hier beim Mikrogramm pro Liter, das ist hier die Einheit, ne, bei Werten von 15, 12 immer noch so von einem gerade akzeptabel niedrigen Ferritin. Da kann ich immer nur aus meiner Erfahrung sagen, das ist schon sehr, sehr niedrig und dann ist der Eisenspeicher fast leer. Ne? Das sollte man wissen, dass eben die Interpretation auch so ein bisschen sehr individuell vonstatten geht und dass man sich eben nicht vielleicht unbedingt immer misst und vergleicht mit einer, naja, müden Referenzgruppe, bei denen auch alle einen Eisenmangel haben.
Genau, man kann es mal ganz einfach sagen, so Speicherproteine wie Serum, Ferritin ist erniedrigt, nur das Transferin, also die LKWs, ne, also Regale sind weniger, LKWs sind aber erhöht, ne, weil quasi der Körper denkt, boah, ich muss jetzt unbedingt Eisen transportieren, jetzt brauche ich echt viel Transportkapazität, ist nur nichts da, fahren leer rum, ja. Erhöhtes Transferin, erniedrigtes Serumferritin, das ist so klassischerweise für einen Eisenmangel, so die Laborkonstellation. Die ganzen anderen Sachen, wie löst ihr Transferinrezeptor, geht es denn schon, oder Transferinsättigung, geht es denn schon ein bisschen ins Eingemachte? Wer sich damit beschäftigen will, Leute, guckt ins Flexikon, da steht das natürlich alles drin. Ja, da gibt es auch noch so wahnsinnige Sachen wie Zink, Protoporphyrin und so weiter und so fort. Also man kann da einiges machen, differenzialdiagnostisch tolle Sache. So, jetzt haben wir die Diagnostik einigermaßen erklärt, sorry, nicht ganz, ne, neben Labor, wenn ich jetzt tatsächlich Verdacht zum Beispiel auf eine Blutung habe oder so, kann ich natürlich noch andere, muss ich natürlich noch andere Untersuchungen machen, mehr als die Gastroskopie und so weiter und so fort, ja. Kommt immer darauf an, was vermute ich jetzt eigentlich als Ursache des Eisenmangels, also Mikroblutung oder irgendwas anderes. Das heißt, da kann sich doch noch eine ganze Palette anschließen, ist auch teilweise gar nicht so einfach, dann dem auf die Spur zu kommen. Mhm. Ne? Ist ja auch nicht immer so, dass die Leute sozusagen gleich sagen, ja, ich habe da irgendwie einen Blutverlust gehabt oder so, die meisten wissen es gar nicht. Also muss das schon so ein bisschen in die Tiefe bohren. So, jetzt Definitiv. Hast du therapeutisch schon angefangen und hast gesagt, okay, orale Eisensubstitution, das ist eine Sache, die funktioniert. Also ich habe jetzt mal gehört, dass den Leuten allen kotzübel ist nach diesen scheiß Eisentabletten. Ja, und außerdem kriege ich auch noch so eine super Obstipation, also Verstopfung, ne? Stuhl wird schwarz, ja, und hart. Ne? Ist nichts für Weicheier. Ja, also will man nicht unbedingt. Scheint offensichtlich nicht so ganz zu verhindern sein, ne? Oder woran liegt das, dass ich jetzt plötzlich hier so einen gastrointestinalen Aufruhr da erzeuge mit dem Eisen?
Ja, letztendlich ist das eine sehr individuelle Verträglichkeit. Also ich würde auch behaupten, dass ein Großteil der Menschen reagiert, ne? Letztendlich kann die Magen-Darm-Passage dadurch verlangsamt sein. Es kommt wirklich zu einer Andickung des Stuhls und es ist eben auch, wenn doch gewisse Mengen Eisen freigesetzt werden, die dann doch in freier Form vorliegen, was immer geschehen kann durch die Verdauungsprozesse, reizt das eben auch nun mal den Magen-Darm-Trakt und führt dann auch da zu einer lokalen Entzündungsreaktion, die wiederum diese Beschwerden verursacht. Deswegen ist echt immer eine Herausforderung. Es gibt Patientinnen, die sagen, gar kein Problem, ging. Ich habe 3 Wochen, 6 Wochen Eisen eingenommen und der Speicher ist wieder voll und ich habe nichts gemerkt. Aber die Majorität, muss man sagen, kämpft da schon. Ja, das würde ich schon behaupten aus der Praxis.
Ja, das Problem ist halt auch, wie wir eben festgestellt haben, nur das geringste Teil, also quasi nur so 10% werden resorbiert. Ja, der Rest wandert halt auch gleich munter, zack, in den Dickdarm. Und das Mikrobiom, das da ist, die Darmbakterien, die freuen sich natürlich über solche Spurenelemente, weil die brauchen die ja auch. Ja?
Absolut.
Und wenn das im Überfluss da ist, halt, verändert sich das ganze Darmmikrobiom und das kommt dann halt auch zu einer verstärkten Stuhleindickung, weil sich ja die ganze Mikroflora da unten verschiebt. Also ist nicht so eine einfache Sache. Gibt es denn jetzt Alternativen? Also wenn ich jetzt sozusagen mal eine schnelle Nummer brauche und ich möchte jetzt nicht 6 Wochen Eisentabletten nehmen, sondern ich brauche es halt schneller, also ich habe einen akuten Blutverlust, ich will die Eisenspeicher schneller aufforsten, kann man das machen? Also wir haben ja eben gesagt, so Eisen reinspritzen wäre dann Exitus Letalis, also ist ja nicht so einfach.
Ja, absolut. Aber es gibt tatsächlich wunderbare Alternativen, die wir auch in der breiten Schulmedizin nutzen. Tatsächlich im ambulanten Bereich sehr selten, was ich schade finde persönlich, um eine kleine Färbung damit reinzugeben. Aber es gibt wunderbar intravenös zu verabreichende Eisenpräparate, die übrigens typischerweise gebunden sind in einen Kohlenhydratring. Ein Präparat zum Beispiel, was häufig angewendet wird, ist die Eisencarboxymaltose oder Eisensucralose oder das Eisensucrose, so ist es. Und durch diesen stabilen Kohlenhydratring haben wir auch nicht das Problem, dass eben zu viel freies Eisen plötzlich auftaucht im Blut. Das wird also langsam nach und nach freigesetzt und kann dann auch von den Eisenbindungsproteinen entsprechend utilisiert werden. Und diese Präparate, muss man sagen, sind mittlerweile sehr sicher in der Anwendung. Wir nutzen die in der Intensivmedizin sehr häufig, weil wir da natürlich mit annehmenden Patienten viel zu tun haben und wir oft auch mit dieser Strategie Eisengabe um Bluttransfusionen herumkommen, was natürlich gut ist aufgrund allein des Mangels an Konserven und natürlich auch dem immer bestehenden Risiko einer Transfusionsreaktion. Ich kann nur sagen, aus der Praxis, die Eisenpräparate sind auch im ambulanten Bereich ein Segen für die Patientinnen, die eben es nicht hinbekommen, oral aufzufüllen, weil diese Infusionen, die dauern eine halbe Stunde. Man überwacht die Patienten, weil es gibt natürlich immer ein Allergierisiko oder ein Anaphylaxierisiko. Das wird immer so beschrieben, zwischen 1 zu 1000 und 1 zu 10.000 Infusionen, dass da mal was Schwerwiegendes auftritt. Ich habe noch keine gesehen, muss ich gestehen, trotz wirklich vieler Praxis. Ich will das jetzt nicht einfach hier freigeben an jeden, der da draußen unterwegs ist. Es ist ganz klar, dass da gehört immer auch die Bereitschaft zur
Moritz Tellmann Evidenz.
Genau, das ist meine persönliche Evidenz. Ich muss mich natürlich auch an die angegebenen Zahlen halten, aber es sollte natürlich bei den Eiseninfusionen immer auch Notfallbereitschaft bestehen. Das heißt, die Gegenmedikamente sollten vorhanden sein und beim kleinsten Zweifel wird die Infusion abgebrochen. Aber man muss sagen, Frank, das kann ich echt sagen, der Benefit für die Patientinnen ist enorm, weil halbe Stunde gegenüber einem täglichen Tablettenschlucken, dann rapider Anstieg der Eisenspeicher, das ist schon schön zu sehen.
Ja, ist gut, dass du das sagst, auch für die Kollegen, die bei denen sich häufig noch festgesetzt hat, boah, Eisenspritzen geht gar nicht.
Ja.
Also mittlerweile hat die Pharmakologie da so ein bisschen nachgelegt. Kann man machen und ist halt auch gerade in Mangelsituationen, wo man schnell handeln muss, dann auch der the way to go. Sag mal, haben wir noch irgendwas vergessen zum Thema Eisen? Sind wir jetzt irgendwie durch mit dem guten alten Eisen oder haben wir was liegen lassen?
Ich habe noch einen letzten Einwurf, finde ich ganz spannend, weil wir haben tatsächlich noch eine Situation, die Eisenüberladung, die wir vielleicht nochmal ganz kurz ansprechen können und sollen.
Oh yeah.
Situation der sogenannten Hämochromatose, das ist nämlich noch eine eigene Erkrankung, die es gibt, die tatsächlich damit zusammenhängt, dass Organsysteme das Eisen nicht mehr loswerden. Insbesondere leider die Leber, das Hirn. Und das ist eine chronische Vergiftungssituation, bei der die Gewebe nach und nach an dem übermäßig vorhandenen Eisen eben auch degenerieren, untergehen. Eine Leber zum Beispiel zirrhotisch wird oder es auch Ablagerungen in Muskulatur zu Myopathien kommt. Das ist also wirklich eine recht dramatische Erkrankung.
Genau, ne, da gibt es auch zwei verschiedene Formen, ne, primär und sekundär. Ne, primär ist hereditäre Hämochromatose, nennt sich das Ganze, also es ist vererblich. Ne? Also das ist eine Erbkrankheit, die man dann hat. Man kann das Ganze aber auch sekundär bekommen, zum Beispiel bei einer jahrelang anhaltenden Transfusionsbehandlung, also wenn immer wieder Blutkonserven reingehauen werden, wie bei manchen hämatologischen Erkrankungen, wo man das machen muss. Auch da kommt es dann dazu, dass halt durch den Abbau, den ständigen Erythrozytenabbau, dann sich Hämosiderin, das ist eine andere Form von Eisenablagerung, im Prinzip dann in den Makrophagen vor allen Dingen Milz und Leber absetzt und dann gibt es da halt Probleme. Also zu viel Eisen, auch ein Problem, Gott sei Dank nicht so verbreitet wie zu wenig Eisen, aber muss man halt ein Auge drauf haben.
Jawohl.
Jetzt haben wir es aber, oder?
Und noch einen ganz kleinen. Einen ganz kleinen habe ich noch. Einen ganz kleinen Einwurf.
Da kommt noch einer.
Und zwar für die Praxis, jetzt wirklich für die Praktiker. Ganz wichtig, wenn Patienten kommen, die eine Eisendiagnostik bekommen, zum Beispiel in der Hausarztpraxis, und die haben gleichzeitig einen Infekt oder eine Entzündung. Ganz wichtig, bitte das CRP mitbestimmen als Entzündungsmarker, denn gerade das Ferritin ist extrem sensibel, wenn man jetzt zum Beispiel eine Bronchitis hatte, oder irgendeine andere schwerere Infektion, Abszess oder so, dann ist die Eisenlaborsituation nicht sicher zu beurteilen. Das heißt, wenn das CRP noch erhöht ist, dann ist das Ferritin durchaus nicht aussagekräftig und da sollte man das Momentum der Entzündungsfreiheit abwarten, um da wieder eine Beurteilung zu machen. Ende der Ansage.
Genau, wie du sagtest, akute Phaseproteine, immer gucken, dass man das nicht falsch interpretiert. Auch das könnt ihr im Flexikon nachlesen. Diesem Kapitelchen ist da auch einiges gewidmet. Moritz, schön, dass du da mitgemacht hast, gerade jetzt als Eisenpraktiker.
Absolut.
Ja, ich werde jetzt den Baumarkt abschwirren, oder mich ein bisschen aufs Nagelbett legen, um meinen Eisenmangel sozusagen zu heilen. Und ich wünsche euch draußen an den Knopfhörern noch einen guten Tag. Bis dann. Ciao.
Ciao, du Ferritin-Fakir. Ciao.